Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Folge beim TDWI-Podcast. Heute greife ich ganz viele wichtige aktuelle Themen auf. Die wichtigsten Schlagworte sind Data Governance und das in einer föderierten Form. Das heißt, es geht auch um Themen wie Data Mesh und Data Products. Es geht vor allen Dingen darum, wie Daten darin genutzt werden können und wie auch eine Data Governance auf so eine dezentralisierte Form von Datenbereitstellung, das heißt Datenprodukten, aufgebracht werden kann. Mein Gesprächspartner und ich, wir sprechen darüber, wie kann uns tatsächlich, und jetzt kommt das Wort, was alle schon lange erwartet haben, KI, dabei unterstützen, dass wir Richtlinien und Regulationen im Unternehmenskontext aufbringen auf Datenprodukte und beispielsweise bei der Genehmigung von Zugriffen durch eben Data Product Owner Unterstützung erhalten. Eben bei der Frage, ist diese Datennutzung, die da gerade gewünscht ist, entspricht die unseren Unternehmensrichtlinien? Und was kann eigentlich danach tatsächlich an Nutzung passieren? Was muss ich vielleicht auch noch überwachen? Also insofern glaube ich, dass da eine ganze Menge ganz aktuelle Themen dabei bin und sage, stay tuned, bis gleich in meinem Podcast.
Welcome to the Data Universe. Data, Information, Knowledge powered by TDWI. Wir sind die größte Data und Insights Community in Europa. Bei uns bleibst du informiert. Hersteller unabhängig mit fachlich tiefen Einblicken und stets am Puls der Zeit.
So, einen wunderschönen guten Tag. Ich habe heute einen schon bekannten Gesprächsteilnehmer vor mir sitzen und ich freue mich sehr, dass er sich sehr schnell wieder Zeit genommen hat, um zurückzukommen. Wir machen daraus eine Serie, so wie ich das jetzt sehe. Und jetzt sage ich erstmal herzlich willkommen, Simon.
Ja, danke. Schön, wieder hier zu sein.
Schön, dass du da bist. Du hast mich vorab zum Podcast schon inspiriert mit einem von deinen wissenschaftlichen Papern. Ich fand es super interessant. Wir werden jetzt aber nicht in wissenschaftlicher Form alles an diesem Paper evaluieren. Ganz im Gegenteil, wir werden aber ein bisschen durchaus ganz, und das meine ich durchaus voller Respekt, ganz nah an der Wissenschaft und aktuellen Erkenntnissen auch ein bisschen uns langhangeln, die, glaube ich, sehr viel praktischen Input haben und uns vor allen Dingen den praktischen Input davon angucken. Und zwar geht es heute bei uns im Podcast tatsächlich darum, wie man den gesamten Prozess der Datennutzung und damit zusammenhängende Data Governance Entscheidungen eben vielleicht auch durch KI unterstützen kann. Und jetzt haben wir es, ne, getreu dem gerade stattfindenden Quarterly Update von Bark, haben wir es keine 3 Minuten geschafft, irgendwas zu sagen, ohne dann AI zu sagen. Von daher sind wir voll im Trend mit dem Thema. Aber ich glaube, es ist unheimlich wichtig, weil wir sehr, sehr oft bei dem Thema AI, KI gerade im Moment darüber nachdenken, dass jemand also eine Frage eingibt und darauf dann eine coole Antwort bekommt, die eben auch noch Daten mit beinhaltet. Und an diesem Prozess, an diesem ganzen Prozess, was eigentlich auch dahinter steht, gibt es eine Menge Dinge, die Unterstützung bedürfen. Und bis es überhaupt soweit ist, muss man auch eine Menge tun. Und ja, vielleicht, Simon, kannst du ein bisschen erzählen, jenseits der Wissenschaft natürlich, wo kommt das praktisch schon so an? Was habt ihr schon für Erfahrungen damit gesammelt?
Genau, ich glaube, das Entscheidende ist sozusagen dieses Konzept des Chat with your Enterprise Data. Man fragt eine KI, wer sind meine Top-Kunden diese Woche oder irgendwelche anderen Fragen. Und dann läuft der Prozess los, der Agent sucht sich die relevanten Datenprodukte, beantragt vielleicht im Hintergrund Zugriff, alles schön mit Governance, dann muss irgendjemand vielleicht einen Zugriff genehmigen oder es gibt andere Workflows, wie das läuft. Und dann mache ich auch meine echten Queries gegen die Daten und bekomme am Schluss meine Antwort und kann dann auch weiterfragen. Ich glaube, das ist das, wo wir hinwollen. Und wir haben einen Prototyp gebaut und haben den gezeigt, irgendwelchen potenziellen Kunden von uns. Und das hat uns die Türen geöffnet Richtung Management, Richtung C-Level-Ebene. Weil das resoniert, das wollen die Leute haben. Dieses Time-to-Query, Time-to-Insight für den Consumer wirklich mal im Self-Service, von der Frage bis zur Antwort zu machen. Und damit haben wir so gute Erfahrungen gemacht, dass wir jetzt eben versuchen, möglichst viel drüber zu sprechen, weil allein die Idee einfach so gut ist. Ne? Chat with your enterprise data aus Konsumentensicht. Lass uns darauf optimieren.
Das ist, glaube ich, genau, du hast das gerade schon mal kurz gesagt, die Zeit, die vergeht, bis wir tatsächlich die Antwort bekommen, ist das ganz Entscheidende. Aber dafür bedarf es eigentlich, dass wir nochmal über 2 Dinge kurz sprechen. Nämlich zum einen, wir reden bei dieser Art von Daten eben auch über moderne Konzepte wie ein Data Mesh. Das heißt, es sind nicht mehr die zentral von der IT zur Verfügung gestellten Daten, sondern es sind vielleicht dezentrale Teams, die bestimmte Datenprodukte haben, bestimmte Daten anbieten. Das ist das eine. Also so eine Form von föderierter Governance kann man natürlich besonders unterstützen. Und das andere, was ich auch sehr wichtig finde, die vergangenen Jahre standen sehr, sehr stark unter diesem Begriff des Datenkatalogs. Wobei, wenn man den eben sich näher angeguckt hat, das werden alle Marktteilnehmer auch sehr schon mal getan haben, dann ist ja der Datenkatalog oft viel mehr, als einem dieser Katalogbegriff erstmal sagt. Es ist eben nicht nur dieses Nachschlagewerk, ich habe es so auf Karteikettchen und kann es durchblättern, sondern es geht eben viel mehr inzwischen bei einem Data Catalog in Richtung Data Marketplace, wo man eben tatsächlich verschiedene Datenprodukte finden kann. Die müssen gut beschrieben sein. Ich habe so einen Data Contract dahinter, was nichts anderes heißt als Nutzungsbedingungen und Beschreibungen, damit das überhaupt irgendeiner finden kann. Und wir gehen also weg von dieser reinen Dokumentationsfunktion, die ein Katalog üblicherweise eben bringt, und gehen halt mehr in Richtung Angebot und Austausch, was, glaube ich, für Daten ein ganz wichtiger Schritt ist, weil eben dieser Self-Service ja noch funktioniert, wenn ich weiß, dass die Dinger da sind. Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Konzept hinter dem, was du eigentlich gerade vorstellst, dass man eben sagt, wie muss das eigentlich die Organisation aufsetzen? Also wir brauchen diesen Data Marketplace dahinter, der letztendlich diesen Anfrageprozess unterstützt, würde ich sagen.
Ja, absolut. Ich würde sogar noch ein bisschen spezifizieren, wir brauchen einen Data Product Marketplace. Das heißt, einen Marktplatz, wo wir Datenprodukte haben, also der Data Product Owner kann die Datenprodukte dort einstellen, sichtbar machen, und dann kann ein Konsument dort entdecken, welche gibt es denn überhaupt, kann dann sehen, welche Data Contracts gibt es, also welche Garantien bekomme ich denn vom Data Product Owner rund um die Daten, aber auch welche Erwartungen hat er denn vielleicht an mich. Vielleicht steht da drin, ich darf es nicht weiterteilen, ich darf es nutzen, aber nicht weiterteilen, oder ich muss trotzdem diese Lizenzbedingungen berücksichtigen, weil das sind Wetterdaten, die haben wir gekauft. Und da dürfen wir nicht alles mitmachen, weil da gibt es bestimmte Constraints. Manche Sachen darf man halt nicht machen. Und dass man das einfach mit einhalten, das gehört halt einfach mit dazu. Und dann muss ich eben als Konsument Zugriff beantragen. Und typischerweise muss dann der Data Product Owner diesen Zugriff auch bestätigen. Und erst dann kann ich als Konsument dann wirklich diese Daten nutzen, und wenn auch die Zugriffsrechte im Hintergrund eingerichtet. Und ich glaube, das Problem hier ist eben, wir dezentralisieren ja, du hast gesagt, Data Mesh oder allgemein föderiertes, dezentralisiertes Datenarchitekturkonzept. Und das bedeutet ja, es gibt ja plötzlich super viele Data Product Owner. Und es gibt aber gleichzeitig viele gemeinsame Regeln, die alle einhalten müssen. Und jetzt muss aber der Data Product Owner, um diese Entscheidung treffen zu können, darf dieser Konsument mit seiner Begründung, weswegen er die Daten haben will, darf er sie dann wirklich nutzen? Der muss ja ganz schön viel wissen. Das ist im Moment ein Riesenproblem. Der muss ja eigentlich alle Richtlinien im Kopf haben, um dann ja entweder den Daumen hoch oder den Daumen runter, also wie Caesar sozusagen, entscheiden zu können. Und das hat ja Konsequenzen. Das ist gerade so ein Thema, das hat mich da ganz schön beschäftigt. Wie können wir das vielleicht auch besser machen?
Das scheint mir ein sehr wichtiger Punkt. Es gibt halt unheimlich viele Regularien, und jetzt hast du schon eben über die zentrale Rolle des Data Product Owners oder Product Owner, wie auch immer man den nennt, gesprochen. Der ist natürlich derjenige irgendwie, der entscheiden muss, wenn es nicht komplett frei nutzbare Daten sind, das gäbe es natürlich auch noch. Also das wollen wir nicht verschweigen. Dann wären diese Regularien vielleicht aber trotzdem vorher zu konsultieren, um zu wissen, hey, die sind komplett frei nutzbar, da posten wir auch auf der Website, was wir jährlich so an Umsatz haben, können wir es auch gleich für alle frei nutzbar machen. Und dann ist es eigentlich auch wichtig, den Freiraum zu kennen und eben dann auf der anderen Seite wirklich die Regularien zu kennen und wirklich zu schauen, sind zum Beispiel personenbezogene Daten drin oder eben vertrauliche Daten. Das gibt es ja auch noch in Unternehmen. Und diese Regularien dann zu übertragen auf das eigene Dataset, ich glaube, das macht vielen Kopfzerbrechen, unabhängig davon, ob sie die Informationen am Ende teilen wollen, sondern einfach überhaupt das mal bei der Auswertung, glaube ich, ist das eine sehr, sehr wichtige Anwendung. Ja, und dann ist natürlich die wichtige Frage, wie genau soll das eigentlich funktionieren? Also wie kann die KI eigentlich unterstützen? Wir gehen ja immer davon aus, diese Regulierungen, Richtlinien liegen natürlich irgendwie in Dokumentenform da und da klingeln natürlich bei allen schon die Glöckchen. Wir haben ein Dokument, das lässt sich doch wunderbar mit einem sogenannten Large Language Model landläufig genannt ChatGPT, wobei das wirklich nur ein Produkt ist, aber das ist die richtige Assoziation. Also wenn wir mit einem Large Language Model auf Dokumente gehen und dann kommt was dabei raus, idealerweise, Simon?
Genau, was wir dann gemacht haben, sowohl in so ein Produkt eingebaut, als auch dann eben mit Leuten, Professoren vom King's College aus London und aus Berlin evaluiert. Und zwar, wenn jemand einen Zugriff beantragt, dann zu einem Datenprodukt, also ich als Konsument, dann gebe ich einen Nutzungszweck an, ne, wofür ich diese Daten denn eben gerne hätte. Und der Data Product Owner, der muss ja dann entscheiden, ist dieser Nutzungszweck dann auf für meine Daten, für diese konkreten Daten, passt es denn? Ist das abgedeckt in den Policies, die ich habe, im Data Contract, in den Limitierungen, was auch immer ich dann alles mit drin habe. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben diese ganzen Informationen, sowohl die Anfrage des Nutzers als auch das Angebot mit dem Contract, als auch die globalen Policies, eben einem Large Language Model gegeben und gesagt, bitte prüf mal, spiel mal einen Data Governance Experten, hier ist ein Vorgehen, wie du eben prüfen sollst, und gib dann eine Empfehlung ab, ob genehmigt werden soll oder nicht. Und wenn es eben nicht genehmigt werden soll, bitte gib Details, warum nicht. Referenziere bitte Policies oder die Stellen, weswegen du jetzt ein Veto einlegst sozusagen. Und das haben wir dann, das in unserem Produkt erscheint es dann so als kleine Box mit den Details. Und in dem Paper haben wir das dann eben evaluiert, auch mit einem Head of Governance aus einer großen Versicherung und Head of Governance eines großen E-Commerce-Anbieters. Und ein Feedback war da auch immer, das ist eigentlich ein cooler Assistant. Ne? Es ist ja, die Entscheidung ist immer noch der Mensch, aber das Schöne ist, der Mensch muss dann nicht mehr, die Last nicht mehr so sehr auf den Schultern, weil er kriegt ein bisschen Hilfestellung, dass er nicht alle Dokumente perfekt gelesen haben muss. Und damit kann man schon ein paar Dinge finden. Ist aber erst der Anfang. Ne? Das war noch ganz ohne Agententechnologie, ganz simples Prompt Engineering, könnte man
sagen. Jetzt habe ich gerade diese Woche oder es war am Wochenende, also insofern noch letzte Woche, habe ich gerade gelesen, dass 45% der KI-Antworten fehlerhaft sind und sogar die Links erfunden. Hat Heise gesagt. Es kommt also nicht von so einer Website, die nur dagegen ist, oder vielleicht schon, aber ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall finde ich das nochmal ein wichtiger Punkt, dass ihr das eben auch absichert, weil du sagst, da sind natürlich die Links da, ne? Die muss man aber vielleicht dann trotzdem nochmal lesen, wenn man sich ganz sicher sein will, dass es eben korrekt ist, was die Maschine sagt. Und das ist eben auch das Mindestmaß an Sorgfaltspflicht vielleicht, was man vielleicht mitbringen muss.
Ja, ich denke auch, also die Entscheidung liegt aktuell, so machen es eigentlich alle unsere Kunden, liegt immer noch beim Menschen. Und die KI kann halt helfen. Sie findet vielleicht auch Dinge, die der Mensch erst übersehen hätte. Und in der Evaluierung haben wir halt festgestellt, dass die KI immer konservativer ist. Sie hat nie ein false positive gesagt, sondern immer strenger. Was auch in... Vielleicht ist man mal dann zu streng, dann kann man noch nachoptimieren, aber sie hat in unserer Evaluation nie eine Empfehlung ausgegeben, lass den Zugriff zu, wo es gar nicht okay
ist. Wollte ich gerade sagen, das ist ein False Positive für alle, die zuhören und das nicht gleich deuten konnten. Eine Empfehlung geben, dass der kann den Datenzugriff bekommen, aber eigentlich wäre das nicht okay gewesen. Genau diesen Fehler, der ja wirklich gefährlich wäre, sprich ich bekomme vielleicht die Gehaltsinformation von jemandem und darf die gar nicht lesen, genau diese Sache ist nicht passiert, was glaube ich eine sehr, sehr gute Geschichte ist für die Sicherheit dahinter.
Ja, genau. Und ich meine, das haben wir gemacht. Das hat gut funktioniert. Das war uns im Einsatz. Der nächste Schritt ist natürlich, dass man das vielleicht auch als Agent vollautomatisiert macht. Aber dann wird es natürlich schon spannend, weil dann geht es darum, wer ist denn accountable, wenn wirklich mal ein Fehler passiert. Und die können passieren. Also wir können nicht davon ausgehen, dass eine KI fehlerfrei werden wird. Auch Menschen machen ja auch Fehler. Ich glaube, man muss es vielleicht sogar ein bisschen mit den Menschen vergleichen, die ja auch mal einen Datenzugriff geben, obwohl es gar nicht okay ist. Da muss man noch ein bisschen in Forschung investieren und gucken, wie wird es denn, sag ich mal, auch in der Industrie angenommen? Wie viel Fehlerrate tolerieren wir denn von einer KI, die solche Entscheidungen automatisiert trifft? Das ist eine super spannende Frage. Weil hundertprozentig werden wir es nie erreichen. Und der Mensch macht ja auch keine 100%. Aber wo ist unsere Grenze für die KI dafür?
Das finde ich auch eine sehr wichtige Frage. Also was können wir auch an Fehler tolerieren und wo müssen wir eben auch den Mensch zur Verantwortung ziehen im Sinne von, naja, kontrollier's halt, ne? Wir haben es dir vorher gesagt. Es muss eigentlich immer rechts mit dabei stehen bei jeder Antwort. Achtung, diese Antwort ist KI generiert. Ich glaube, Google macht das auch. Google hat oben beim KI-Assistenten immer stehen, Achtung, diese Antwort ist KI generiert und kann Fehler enthalten. Aber ich finde es tatsächlich auch wichtig, dass man dort eben nicht völlig aus der Verantwortung kommt und man eben noch nicht von Vollautomation sprechen kann, sondern tatsächlich von, ich sag mal, einer begrenzten Automation, wo eben noch mal jemand mit draufschauen soll und sagen soll, okay, das ist in Ordnung. Aber du hast gerade noch mal gesagt, das fand ich auch noch mal wichtig, es gibt eine Unterstützung letztendlich, um zu sagen, ja, diese Anfrage kannst du so genehmigen. Ich habe eine Warnung oder auch keine. Ich sage, das ist okay. Aber es gibt ja eine gewisse Anfrage und damit auch ein Nutzungsszenario. Und die KI kann auch nochmal danach unterstützen aus eurer Idee, nämlich bei der Evaluation der tatsächlichen Nutzung, was ich glaube, was tatsächlich auch nochmal ein wichtiger Punkt ist. Du hast von dieses Thema Wetterdaten, dass man eben dann tatsächlich, ich sag mal, den Excel-Download nicht macht, wenn man es nicht darf. Aber das ist natürlich das einfachste Beispiel.
Genau, aber grundsätzlich schon, also wenn man die Daten ja abfragt, in der klassischen Welt vorher hat man ja Zugriff eingerichtet bekommen, man hat seine SQL-Schnittstelle und kann dann SQL-Anfragen einfach stellen und niemand hat dann drauf geschaut. Vielleicht werden die SQL-Queries auditiert, getrackt, aber niemand verhindert einen SQL-Query. Und was wir eben gemacht haben, wir haben noch so eine kleine, ja, so eine Zwischenschicht eingeführt, die also diese SQL-Queries abfängt und prüft, passen die denn zu dem Nutzungszweck, der vorher genehmigt wurde? Oder verletze ich hier bestimmte Dinge, die ich vorher in einem Data Contract akzeptiert habe als Konsument, wo ich gesagt habe, ja, ich halte mich da dran und jetzt halte ich mich aber plötzlich nicht mehr dran. Und das geht, also das ist glaube ich was Spannendes, wenn wir die Governance-Schicht sozusagen auch auf die Query-Ausführung, auf die echte Nutzung erweitern können. Das haben wir bisher nicht getan, einfach weil es technisch auch nicht so einfach kommt.
Weil natürlich die Nutzung unter Umständen auch in einem anderen Tool stattfindet. Ne? Da muss man natürlich nochmal gucken, weil die Queries müssen jetzt natürlich auch dem KI-unterstützten System bekannt sein. Also das heißt, letztendlich muss der, du hast es gerade so schön Traffic genannt, müssen die Queries, die eigentlichen Anfragen, müssen einfach wieder über den Data Product oder Data Marketplace gehen, damit eine Bewertung stattfindet.
Genau. Und am besten ist es, wie gesagt, man würde vom Anfang kommen. Man steckt einfach und öffnet seinen Agenten lokal, kleinen Claude oder seinen OpenAI Chat Agenten. Man sagt, wer sind meine Top-Kunden diese Woche? Und die Anfrage geht los, sucht nach Datenprodukten, hat ihr den Kontext, beantragt dann den Zugriff, der notwendig ist. Mit einer Begründung, ne, für diese Query, für diese Anfrage, welche Kunden gibt's denn diese Woche, was sind meine Top-Kunden? Und dann, wenn der Zugriff dann auch genehmigt ist, dann kann ich auch bei jedem Query auch nochmal sagen, weswegen ich diesen Query hier mache und kann dann auch sehr gut im Hintergrund prüfen und bekomme dann am Schluss einfach meine Antwort, auch in meinem Chat-Interface und sehe dann, diese drei, das sind meine Top-Kunden. Und das ist doch das, wo wir hinwollen. Ne, ich frage einfach nur die Frage, es dauert ein bisschen, ich sehe, was da passiert. Und am Schluss habe ich einfach meine Antwort und kann dann weiterfragen, um dann eigentlich mein eigentliches Business-Problem zu lösen.
Was mich gerade so ein bisschen an deinem geschilderten Prozess zum Nachdenken bringt, ist natürlich, ich bekomme die Antwort und kann dann weiterfragen. Das ist ja auch dann so ein Thema. Dann habe ich gleich auch vielleicht wieder die nächste Anfrage bei demjenigen, der das Datenprodukt rausgibt, generiert. Also sozusagen der Weg, der dann durch die Daten kommt, der sollte natürlich idealerweise gleich so genehmigt sein, dass ich vielleicht die nächste Frage noch mit beantworten kann und die halt eben auch zur Nutzung passt. Das ist vielleicht ein bisschen auf das Thema Prompt Engineering. Ja. und die Frage, ob das, wie das eben zukünftig funktionieren soll. Aber jetzt haben wir KI an drei Stellen gerade, finde ich, identifiziert. Zum einen, hey, KI dafür, dass wir überhaupt erstmal finden, welches Datenprodukt brauche ich eigentlich. Ne? Ich will jetzt hier die 10 besten Kunden. Dafür brauche ich eine Menge Metadaten, die eben in so einer Dokumentation liegen. Dann habe ich die KI, die unterstützt, ob die Anfrage okay ist. Und die KI, die prüft, ob die Nutzung eigentlich zu der Anfrage gepasst hat, um dann halt irgendwie in den drei Dimensionen wirklich auch die Antworten zu haben. Und was ich auch merke, was glaube ich auch ein wichtiger Aspekt ist von dem, was du gerade sagst, wir reden irgendwie gar nicht mehr über Dashboards. Ne? Bei Self-Service bisher war so die große Fähigkeit, ich kann das jetzt auch in Power BI. Das Namen sind Schall und Rauch, aber ich bastel mir da ein Dashboard zusammen. Wir sprechen eigentlich plötzlich darüber, dass das der Chat das Interaktive sein muss, mit dem ich dann eben auch die entsprechenden Erkenntnisse vielleicht visuell bekomme.
Genau, und das sehe ich auch keinen, also das wird kommen. Man kann jetzt schon einfach dann in dem Agenten sagen, bitte visualisiere mir die Ergebnisse, so wie ich das haben will. Man baut sich dann sein Dashboard on demand. Ich glaube, dass das Spannende wird sein, dass viele Produkte, wo wir jetzt auch ein schickes UI haben, die werden in Zukunft einfach, die werden nicht mehr, diese UIs werden nicht mehr benutzt. Also jetzt gerade dieser, ich als Konsument will jetzt Fragen beantwortet haben, ich will nicht in einem Datenmarktplatz, in einem UI klicken und suchen und dann über, ich will, dass das die KI für mich macht, weil die kann das eh besser.
Ich denke, es wird die Rollen trotzdem noch geben. Es gibt die Einzelnen, die vielleicht noch in ihren Daten rum operieren wollen, um es mal so zu sagen. Mhm. Aber vielleicht auch da aufmerksam gemacht werden wollen, wo sie eigentlich hinschauen müssen. Ja, aber auf der anderen Seite glaube ich, dass du vollkommen recht hast, dass ein Großteil der Nutzer eigentlich eine Frage beantwortet haben will und nicht ein Dashboard im Kopf hat.
Ich glaube, das ist vielleicht, um das nochmal aufzuhören, ist, glaube ich, gut. Ne? Die für den Data Consumer sehe ich, eben, der will nicht in einem Datenkatalog suchen, der will einfach, der hat einfach sein Chat-Interface, der will seine Fragen stellen und die will er beantwortet haben. Und der Data Product Owner hingegen, der will ja schon sehr klar sehen, was für Metadaten gibt er denn raus. Und da sehe ich das auch, stimme ich dazu, da wird noch länger eine Web-UI existieren, um die einzutragen, um die zu pflegen, weil ja die Qualität der Metadaten, also wie gut habe ich mein Datenprodukt beschrieben, dass es gefunden wird überhaupt. Wie gut habe ich denn meine Data Contracts beschrieben, dass ich die Limitierungen, meine Einschränkungen, was auch immer, Policies, dass ich, habe ich die gut abgebildet. Weil dann passiert das ja alles. Dann kann auch diese Prüfungen gegenüber dem Nutzungszweck des Konsumenten überhaupt geschehen. Und ich glaube, das wird sehr wichtig sein. Also hochqualitative Metadaten ermöglichen ja erst, dass der Konsument über die AI, über den Agenten seine Frage beantwortet.
Jetzt kann das niemand sehen, aber ich schicke hier virtuell Herzen an Simon, weil ich immer wieder diesen Satz so wichtig finde tatsächlich, dass man tatsächlich Content mitliefern muss, damit die KI funktioniert. Ne? Wir lassen die heutzutage auf diese großen unstrukturierten Daten, auf die Dokumente, weil eben so viel an Wissen darin steckt und gerade bei den Datenprodukten oft noch gar keine Dokumentation da ist. Es ist wahnsinnig wichtig, die erstmal aufzubauen und sich die Mühe zu machen, präzise zu beschreiben, was da eigentlich drin ist. Sonst kann ich nämlich auch nicht rausbekommen, ob die Richtlinie vielleicht dafür gilt oder nicht. Ne? Wenn da nichts zu erkennen ist, dass da ein personenbezogenes Datum drin ist, kann ich eben schwer zuordnen. Also das immer wieder als Schlüssel für die Technologien letztendlich. Ne? Da braucht man auch nochmal eine KI, die dann die Beschreibung macht auf Grundlage.
Ja, vielleicht aber auch wieder vorsichtig sein, weil lieber mit Menschen die Beschreibung manuell hochqualitativ machen, als die KI irgendwas generieren aus irgendwelchen anderen Orten und dann ist es einfach nur das, was da ist, das ist dann auch schwierig.
Das scheint.
Also sonst müllen wir ja auch wieder den Kontext voll. Also ja. Das ist halt auch wieder das Problem. Ich glaube, vielleicht als für mich ist essentiell nochmal der Data Contract eigentlich im Rahmen des Data Products. Weil Data Contract ist halt bei Definition die Wahrheit, die Source of Truth rund um Daten, die ich anbiete. Und es gibt keine besseren Metadaten eigentlich, wenn ich es ernst nehme. Und auf Basis dessen kriege ich dann eigentlich meinen Erfolg im Agenten hin. Das ist die Story in der Nutshell, würde ich sagen.
Das heißt, ich muss meine Data Governance gut definieren, was ein Data Contract bei mir ist und da ganz genau festlegen. Was empfiehlst du so für Elemente? in einem Data
Contract? Genau, ich würde einfach dem Open Data Contract Standard folgen. Da gibt es eigentlich sehr viel vor, was man angeben kann. Und dann schauen, was hat man selber schon für Governance-Prozesse. Also typischerweise wird er dann noch ein bisschen getailert. Aber wenn ich zum Beispiel weiß bei jedem Feld, welche Schutzbedarfsklasse habe ich denn? Allein das hilft ja schon ungemein. Und ich darf eben gar keinen Daten eigentlich in meinem Datenproduktmarktplatz stellen, ohne dass ich einen Contract habe und ohne dass für jedes Feld die Schutzbedarfsklasse klar ist. Und das ist für mich dezentrale Governance. Es gibt zentrale Regeln. Jedes Datenprodukt braucht einen Contract mit diesen Schutzbedarfsklassen. Und dezentral kann ich dann als Data Product Owner, kann ich das ja dann umsetzen. Und wenn das alle machen, hat der Konsument super Metadaten, um seine Fragen korrekt beantwortet zu bekommen.
Das ist so ein schönes Schlusswort, dass mir nichts mehr einfällt. Ja, so ist es. Simon, vielen, vielen Dank. Mir hat viel Spaß gemacht. Ich fand es auch super, dass wir irgendwie den Bogen gespannt haben zwischen künstlicher Intelligenz und natürlicher Intelligenz, was die zwei sich noch zu geben haben. Und ich danke dir für diesen Ausblick und vielleicht auch schon Realität, vielleicht noch nicht überall, aber trotzdem auch den Blick in das, was wir im Blick haben sollten, damit das eben auch alles noch effizient bleibt mit der Governance, ein wichtiges Thema. Hab vielen Dank und ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Podcast, sage ich noch.
Ja, wunderbar. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Danke fürs Zuhören. Ich bin übrigens Kiki, die KI-generierte Sprecherin des TDWI. Der TDWI e.V. ist die wichtigste Wissensdrehscheibe und das größte Netzwerk zum Thema Data and Analytics in Europa. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet zur nächsten Folge aus dem Data Universe.